Pfingsten ist ja eines der komischsten Feste, die die Kirche zu bieten hat. Man erkennt es daran, man stellt vorne in die Kirche Birken, wahrscheinlich sind Fest der Grünen. Es wird aber rot geflaggt in der Kirche, wahrscheinlich ist ein Fest der Roten. Der Pfarrer behält seinen schwarzen Kittel an, also doch ein Fest der Schwarzen. Und viele Gemeinden wagen sich dann Pfingstmontag raus ins Freie, um unter blauem Himmel zu feiern. Das darf man natürlich Farbe Blau jetzt nicht denken. Aber einmal im Jahr ist auch frischer Wind in der Kirche erlaubt oder eben außerhalb der Kirche. Und das könnte durchaus auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Wer ist das überhaupt? Heiliges Gespenst? Eine geheimnisvolle Kraft? Oder eine Person? Kann man die sehen? Kann man die spüren? Wie wirkt das? Viele Fragen. Ich würde in dem ersten Teil also jetzt etwas dazu sagen, wer er ist. Im zweiten Teil heute Abend etwas, wie er wirkt. Und im dritten Teil dann morgen, wie wir mit ihm leben können. So, in etwa. Ich muss dabei natürlich Schwerpunkte setzen, können nicht alles behandeln. Aber so einen Durchblick soll es schon geben. Wer ist der Heilige Geist? Und ich habe den ersten Punkt, Gottes Wort und Gottes Geist. Gottes Geist findet sich buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. In zweifacher Hinsicht mindestens, wenn ihr die erste Seite mal aufschlagt, da haben wir gleich am Anfang, also 1. Mose 1, heißt es, die Erde war wüst und leer, und zwar finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Oder er brütete auf dem Wasser, oder man kann sich vorstellen, wie so ein Turmfalke oder Busser, die so rütteln und da drüber stehen, zitternd. So, das sagt dieses Wort. Also Gottes Geist ist dabei, als die Schöpfung entsteht. Er ruft die Schöpfung ins Dasein, mit Gott zusammen. Er sorgt dafür, dass Gott zur Schöpfung kommt. Und am Ende, dass die Schöpfung zu Gott kommt, komme ich gleich. Er ist aufs Engste mit dem Wort Gottes verbunden. Es steht dort, Gott sprach. Wenn wir sprechen, geht Luft aus unserem Mund, da bewegt sich was raus, genauso bei Gott. Und Geist heißt zugleich auch Atem. Also ich könnte sagen, der Atem Gottes. Wenn Gott spricht, geht etwas von Gott aus und das, was von ihm ausgeht, dieser Geist, dieser Atem, sorgt dafür, dass das, was Gott sagt, tatsächlich geschieht. Also dass dieses Wort Gestalt annimmt. Und das ist bis heute so, wenn wir können Gottes Wort hören und das geht an uns vorbei oder durch oder wie auch immer. Aber wenn Gottes Wort in uns Wirklichkeit werden soll, also dass es geschieht, dass es passiert, dass wir es erleben, dann hat das immer was mit dem Geist Gottes zu tun. Dann wirkt dieser Geist. Und wir merken am Anfang auch, er ist Spezialist für Chaos. Das kann allen Hoffnung machen, die etwas, wo das Leben chaotisch ist. Wenn Gott spricht und der Geist wirkt, dann ordnen sich die Dinge. Können wir jetzt nicht das ganze Buch Mose, 1. Kapitel lesen, aber das seht ihr dort. Gott spricht, der Geist wirkt und aus dem Chaos wird Ordnung. Also auf der ersten Seite der Bibel, auf der letzten Seite der Bibel finden wir ihn auch. Offenbarung 22, Vers 17. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, und wem dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was macht er da? Er ruft die Schöpfung wieder zurück zu Gott. Also erst sorgt er dafür, dass die Schöpfung ins Dasein kommt, und am Ende ruft er die Schöpfung zu Gott zurück und bringt sie ins Dasein und er verbindet sich dabei mit der Braut von Jesus, der Gemeinde, die in den Ruf des Geistes einstimmt und die Schöpfung zurückruft zu Gott, komm. Und so finden wir den Geist Gottes buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite. Und noch in einem anderen Sinne, wir finden ihn buchstäblich auf jeder Seite der Bibel, weil jedes Buch der Bibel mindestens zwei Autoren hat. Das eine ist der Mensch, der das geschrieben hat, oder die Menschen. Und das andere ist Gottes Geist, der dabei war, als das geschrieben wurde. Die Menschen, die es geschrieben haben, sind nach meinem Überblick alle schon tot. Es war auch schon ziemlich lange her, als sie das geschrieben haben. Von daher haben wir manchmal Schwierigkeiten, diese alten Worte zu verstehen oder wie ist das gemeint. Aber der Heilige Geist ist der Co-Autor. Der war mit dabei. Und Geister können nicht sterben. Also der Heilige Geist ist heute lebendig. Und wenn ich diesen Co-Autor habe oder befrage, der dabei war, als die Bibel geschrieben wurde, dann kann ich plötzlich die Schrift verstehen. Paulus sagt mal, die heiligen Schriften sind von Gottes Geist inspiriert. 2. Timotheus 3, 16, da steht im Griechischen Theopneustos. Theos ist Gott. Pneuma verstehen zumindest die Techniker, da wird mit Luftdruck gearbeitet. Wir haben vorhin über eine pneumatische Orgel gesprochen, dass da von den Tasten bis zum Pfeifen auch Luftleitungen laufen. Mit Luftdruck werden dann Ventile geöffnet und geschlossen. Pneumatisch, Pneuma ist der Geist, also bewegte Luft. Alle Schrift ist wie von Gott, aus Gottes Atem heraus entstanden. Und deshalb ist ein wichtiges Prinzip, wir sollten die Bibel in dem Geist lesen, in dem sie geschrieben worden ist. Dann fangen wir an zu verstehen, in dem Geist lesen, in dem sie geschrieben worden ist. Das heißt, wir brauchen diesen Geist, um die Bibel tatsächlich zu verstehen. Und so wird es tatsächlich möglich, ein begeisterter Bibelleser zu sein. Und wo man die Bibel langweilig findet, ist der Geist Gottes wahrscheinlich nicht so ganz nahe. Aber es geht nicht nur um das, was wir unter Begeisterung verstehen, es hängt damit zusammen. Geist in den Sprachen der Bibel bedeutet so viel wie Hauch, Atem, Wind. Im Hebräischen Ruach, im Griechischen Pneuma hatten wir eben schon, das verstehen wir sogar. Das ist also Gottes Atem, der von Gott ausgeht und uns erreicht. Mit anderen Worten, wenn Gott auf der Erde jetzt wirkt, hat das immer, immer etwas mit seinem Geist zu tun. Sonst wird gar nichts ankommen von Gott bei uns. Wir können Gott also überhaupt nicht erleben, sage ich jetzt mal erleben, ohne den Heiligen Geist. Und wer Gott erlebt und spürt, dass er da ist, ihn meint und sonst was, hat es immer schon mit dem Heiligen Geist zu tun, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Aber es ist ein Wirken des Geistes, wenn Gott uns erreicht. Immer, immer. Er wird Gottes Geist genannt oder Heiliger Geist. Heilig ist das, was zu Gott gehört. Man könnte auch übersetzen, ganz anders als alles andere. Also er macht auch heilig, er macht zu Gott gehörig. Zeitgeist und Heiliger Geist sind tatsächlich das Gegenteil voneinander. Manche verwechseln das auch in der Kirche. Aber der Heilige Geist bringt uns so mit Gott in Berührung, dass etwas von Gott auf uns abfärbt. Und dass Gott beginnt, unser Leben zu prägen. Andere Bezeichnungen sind Geist Christi oder Geist von Jesus. Jesus hatte diesen Geist. Er hat Jesus erfüllt und ihm ermöglicht, so zu leben, wie er gelebt hat. Jesus nennt ihn auch mal den Beistand oder Luther Tröster, griechisch Parakletos, der Herbeigerufene, der zur Hilfe herbeigerufen wird, der uns zur Seite steht, der uns beisteht, unser Anwalt, unser Fürsprecher. Und er kann auch Geist der Wahrheit genannt werden und anderes noch lasse ich mal weg. Eine wichtige Frage ist jetzt, ist dieser Geist ein Es oder ist es ein Er? Also eine Kraft, wir hatten das gestern schon so, ja, oder eine Person? Das grammatische Geschlecht im Hebräischen ist weiblich, Ruach. Im Griechischen ist es sächlich, Pneuma. Im Deutschen ist es männlich, Geist. Kann man sich was raussuchen, der Geist. Feministen reden heute von der Heiligen Geistin oder der Heiligen Geistkraft. Ich selber kann mich damit nicht anfreunden und habe auch den Eindruck, ich persönlich nehme das nicht übel, wenn so davon geredet wird, ist er gerade nicht da. Aber bleiben wir mal bei Kraft oder Person. Zunächst mal müssen wir verstehen, Gott ist Leben. Alles, was in der Nähe Gottes ist, ist lebendig. Also bei Gott kann überhaupt nichts tot sein. Das geht gar nicht. Das gibt's nicht. Also Tod und Gott schließt sich 100% aus. Das heißt also, alles, was von Gott kommt, lebt. Ist nicht nur ein Es, nicht nur was Unlebloses. Das geht gar nicht. Er ist das Leben Gottes. Das ist das belebende Leben Gottes. Da denken wir bei Person immer, das braucht einen Körper. Dazu sieht die Bibel nicht so. Kommen gleich noch drauf. Wenn wir Worte für Gott finden wollen, erstmal, viele verstehen Gott auch nur als ein höheres Prinzip oder eine Kraft. Ja, ist heute im ganzen Esoterik und so ist es oft üblich, die kosmische Kraft, an der ich Anteil habe, die ich einatmen kann mit Yoga-Übungen oder Ähnlichem und dann werde ich von dem Göttlichen irgendwie durchflutet, dann ist das sächlich unpersönlich verstanden als Kraft und dann gibt es Übungen, um diese Kraft möglichst anzuzapfen und für sich zu nutzen oder so. Dann sind wir im Bereich des Okkulten oder Esoterik. Die Bibel ist Gott Person. Hier müsste man Person definieren, ist eine schwierige philosophische Frage. Ich versuche es mal so zu sagen, eine Person ist ein Zentrum, das Informationen aufnimmt und ausgibt, das einen Willen hat und einen Charakter hat und entsprechend reagiert, auch Gefühle hat. Ja, also Informationen aufnehmen, ausgeben, eigenen Willen, eigenen Charakter, eigene Gefühle und entsprechend reagiert. Und genau das kann auch vom Geist gesagt werden, genau diese Dinge. Er wird gesandt, wie Jesus gesandt wurde, das war eine persönliche Sache, er spricht, er redet in der Bibel, machen auch Personen. Er leitet, er sendet aus, er beruft, er bezeugt, er bestätigt, er öffnet den Blick für die Zukunft, er macht lebendig, er teilt Gaben aus, er gibt Kraft, er kann traurig gemacht werden, betrübt werden, er kann belogen werden, er kann versucht werden, er gibt Wachstum, er schenkt Gemeindeaufbau, er kann manchen entrücken. Er ist ein Helfer, ein Beistand, er fungiert als Zeuge. Man kann mit dem Geist gehen und sein Leben führen. Das sind alles Dinge, die man nur von einer Person sagen kann, nicht von einer Kraft. Eine Kraft redet nicht, die sendet nicht, die zeigt nicht Zukünftiges an und so weiter. Ja, das passt alles nur zu einer Person. Daneben wird aber auch von ihm wie von der Flüssigkeit gesprochen. Er wird ausgegossen, da gießt man Rietz aus oder was, eine Tasse Kaffee, funktioniert nicht. Ja? Also da klingt es wie Flüssigkeit. Man kann in ihm getauft werden oder eingetaucht werden, wie in Wasser, kommen wir nochmal drauf. Man kann mit ihm getränkt werden, sagt die Bibel. Man kann mit ihm gefüllt werden, wenn man was trinkt. Man kann Vollgeistes sein. Christen sind die, die mit dem Geist gesalbt sind, sagt die Bibel. Das sind alles Sachen, da reden wir von Wasser oder von Öl oder von der Salbe oder sowas. Da wird es sehr dinglich. Und manchmal wird von ihm auch von einer Sache geredet. Er ist eine Gabe, er wird gegeben. Das mache ich mit Gegenständen. Man kann mit ihm versiegelt werden. Es gibt Austeilungen des Heiligen Geistes in der Bibel. Da würde man eher von einem Es sprechen und nicht von der Person. Und dann gibt es Aussagen, wo beides passt. Man kann aus Wasser und Geist geboren werden. Er sorgt für Wiedergeburt. Er kommt auf Menschen, er kann auf Menschen fallen, man kann ihn empfangen, er bringt Frucht hervor. Person oder Sache. Wir merken, wir kriegen das nicht so richtig in den Griff, wenn dann beides. Auf jeden Fall nicht nur Kraft, sondern auch Person. Bei Gott ist das kein Widerspruch, weil Gott, da ist alles Leben, was von ihm kommt, ist von seiner Person durchweht, von seiner Persönlichkeit. Ist auf jeden Fall mehr als nur eine Kraft oder ein leitendes Prinzip. Ich würde eher sagen, er ist Person und hat Kraft. Trifft auf uns auch zu. Ja? Wir sind Person und haben hoffentlich Kraft. Vielleicht merkt ihr an diesen Dingen, die ich bisher gesagt habe, schon, wie wichtig dieser Geist ist. Wenn Gott etwas auf der Erde tut, ist immer sein Geist involviert. Geht gar nicht ohne. Wir müssen uns also hüten, ihn zu unterschätzen. Gestern sagte jemand, das kam bei uns kaum vor in der Gemeinde. Der war kaum Thema. Jesus, ja, der Vater auch, Geist kam nicht vor. Das ist schlecht. Es gibt allerdings auch die Gefahr der Überschätzung. Und gegenüber dem Heiligen Geist gibt es in der Bibel durchaus eine gewisse Zurückhaltung, die manche heute nicht beachten. Es ist zum Beispiel viel öfter von Gott die Rede als vom Geist Gottes. Also Gott, der Vater, ist eindeutig Schwerpunkt. Rein statistisch, wenn man den Wortbestand analysiert. Und es ist immer noch viel häufiger von Jesus die Rede als vom Heiligen Geist. Und wenn vom Geist Gottes die Rede ist, dann eigentlich immer in Bezug auf Jesus oder in Bezug auf Gott, den Vater. Er ist sozusagen nicht selbstständig. Also es geht, wenn wir biblisch bleiben wollen, nicht nur um eine Geisterfahrung. Das ist das, was manche heute suchen. Wir wollen einfach mal high sein, abheben oder was Schönes erleben, Geisterfahrung. Wenn wir diesen Fokus setzen, sind wir nicht mehr bei dem biblischen Heiligen Geist. Es ist also biblisch überhaupt nicht denkbar, dass sich jemand nur für den Heiligen Geist interessiert, um bestimmte Erfahrungen machen zu können. Oder mal abheben zu können, aber Jesus und Gott ist ihm eigentlich egal. Hauptsache es geht um die Erfahrung. Wenn man das sucht, gerät man nicht an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Wellnessdroge. Wird aber manchmal als solche heute missbraucht, sage ich mal, oder es kippt dann über. Er ist auch kein Spielzeug, er ist kein Show-Element. Es gibt manche Veranstaltungen, die ihr vielleicht im Fernsehen seht, die sehr stark Show-Charakter haben, das finde ich schwierig. Weil der Heilige Geist macht keine Show. Er ist keiner, der Menschen manipulieren will. Er hat auch nichts mit Magie zu tun, dass ich bestimmte Dinge mache und dann passiert was, dass ich das in der Hand hätte. Also da gibt es durchaus Dinge, wo man mal fragen kann, ist das noch der Heilige Geist oder wird hier mit ihm zumindest in einer Weise umgegangen, die grenzwertig ist. Oder hat hier ein anderer Geist das übernommen inzwischen? Der Heilige Geist ist eher bescheiden oder demütig und liebevoll. Er stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt. Er beansprucht nicht Aufmerksamkeit für sich selber, sondern weist immer auf Jesus oder weist auf Gott. Er macht Jesus groß, sagt die Bibel. Er verherrlicht Gott. Es kann sein, dass sein Wirken eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Da gibt es Phänomene, da toben alle oder können es gar nicht verstehen. Das kann es geben. Das darf auch sein. Und trotzdem ist das Ziel, dass Jesus geehrt wird und dass Jesus durchkommt in dem Menschenleben. Also er sorgt dafür, dass Menschen für Jesus brennen, buchstäblich. Feuer und Flamme sind für Gott, könnte ich sagen. Ja, Heiliger Geist kam Pfingsten mit Feuer. Dass jemand Feuer und Flamme ist für Gott, für Jesus. Was auch bedeutet, dass so eine fromme Ich-Süchtigkeit, die man manchmal beobachten kann, ganz gewiss nicht von ihm ist. Und das ist etwas, was ich mit Sorge auch feststelle oder beobachte, dass gerade in Kreisen, die den Heiligen Geist sehr betonen, ich oft einen sehr starken, frommen Egoismus wahrnehme. Und das geht hin bis in sogenannte Anbetungslieder, wo es bloß um ich, mich, meiner, mir geht. Ja. Da hat was eine falsche Kurve gekriegt. Also das ist nicht mehr der Geist Gottes, oder zumindest man hat da Gefühle, die so fromm sind, aber ich denke, er ist so nah dort nicht. Er ist demütig, er will, dass Gottes Wille geschieht, und er dient uns so, damit Gottes Wille an uns, in uns und durch uns geschieht. Kommt doch nochmal drauf. Und das heißt auch, dass so ein gewisser frommer Hochmut, der sich bei so ganz Erweckten manchmal zeigt, ganz gewiss nicht vom Geist Gottes kommt. Es kann eine falsche menschliche Reaktion sein, dass man stolz wird auf das, was man erlebt hat. Aber dann hätte Gottes Geist noch eine Menge zu tun, um das wieder auszuräuchern. Er ist liebevoll, durch ihn ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen, sagt Paulus mal. Wenn die Liebe fehlt, wird es schwierig mit dem Geist Gottes, ob er noch da ist. Es gibt so ein Sprichwort, was leider berechtigt ist: je frömmer, desto schlimmer, hat mein Vater manchmal gesagt. Je frömmer, desto schlimmer. Und es gibt tatsächlich, je frömmer die Leute werden, desto komischer werden sie und desto ungenießbarer. Nee, das ist nicht der Geist Gottes. Das ist vielleicht eine menschliche Reaktion auf irgendwas, das fromm gemästete Fleisch, sage ich jetzt mal, da haben wir viel davon. Oder es sind fromme religiöse Dämonen, die gibt es auch und die sich geistlich geben. Religiöser Geist und Heiliger Geist sind das Gegenteil voneinander, sage ich. Auch wenn sie äußerlich manchmal Phänomene ähnlich sein mögen, aber religiöser Geist und Heiliger Geist sind das Gegenteil. Der Heilige Geist mästet nicht das fromme Fleisch, sondern tötet es. Gehört ans Kreuz. Deshalb bin ich nebenbei gesagt auch nicht so ganz glücklich oder manchmal sehr unglücklich, dass auch in unsere frommen Kreise in den letzten Jahrzehnten sehr viel von der Psychologie eingedrungen ist und wir versuchen sehr vieles mit Hilfe der Psychologie auf der Reihe zu bringen. Die kann manchmal hilfreich sein an Stellen, das will ich jetzt nicht bestreiten. Es gibt auch sehr unterschiedliche Ansätze davon. Aber erstens ist das, was heute Psychologie macht, oft nur noch Selbstbespiegelung, und das ist das Gegenteil vom Heiligen Geist, der richtet nämlich den Blick auf Gott und nicht auf uns selber. Und zweitens wird in der Psychologie eigentlich das Fleisch veredelt. Und die Bibel sagt, es gehört ans Kreuz. Der Geist Gottes bringt Gottes Wesen hervor. Das ist was völlig anderes. Und meine Beobachtung ist, dass das dort, wo diese Art Psychologie Raum gewinnt in Gemeinden oder auch in ehemals geistlichen Bewegungen, sage ich mal vorsichtig, dass der Geist Gottes sich zurückzieht, immer mehr. Dann übernimmt man auf der Ebene der Seele etwas, was eigentlich der Geist Gottes mal ursprünglich getan hat, tun wollte. Ich will mit dem allen sagen, es geht um Gott und es geht um Jesus und deshalb geht es um den Heiligen Geist. Deshalb. Er richtet uns ganz auf Gott aus. Er bringt Jesus in unser Leben. Er bringt Gott und seinen Willen in unser Leben. Und dazu passt doch eine Beobachtung. Ihr könnt mal in der Bibel suchen, ob ihr Gebete zum Heiligen Geist findet. Lest es bitte mal durch. Meiner Ansicht nach findet ihr keins. Ist vielen gar nicht bewusst. Der Heilige Geist hilft beten, sagt die Bibel. Er unterstützt uns beim Beten. Er betet auch selber noch für uns. Also auch wenn wir nicht beten, vertritt er uns vor Gott und betet für uns. Manchmal geht das nur mit Seufzen. Ist aber in Ordnung. Auch das hilft. Wir sollen im Geist beten, mit dem Geist beten, also mit Hilfe des Geistes. Aber es gibt keine Aufforderung, zum Heiligen Geist zu beten. Ich habe noch keine gefunden. Man kann das sicher logisch mit der Trinitätslehre begründen. Ja, dort haben wir das ziemlich eingeebnet. Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles geht mit allen dreien. Dort haben wir meines Erachtens biblische Akzente verschoben. Wenn ihr Bibel lest, ist Schwerpunkt Gott, auch im Neuen Testament. Die meisten Gebete gehen an Gott, auch dort noch, an Gott den Vater. Es gibt Gebete an Jesus, keine Frage, kommen auch vor. Ich finde kein Gebet zum Heiligen Geist. Achtet einfach mal drauf, wenn ihr Bibel lest. Und guckt mal genau hin. Wenn ich es auf eine biblische Formel bringen sollte, dann wäre die: Gott kommt durch Jesus im Heiligen Geist zu uns und wir beten im Heiligen Geist durch Jesus, er ist der Kanal im Namen von Jesus, zu Gott. Ja, Jesus ist der Draht zu Gott, sage ich manchmal. Und der Heilige Geist ist der Strom, der da fließen muss, damit die Verbindung, die Connection mit Gott wirklich klappt. Ja, oder Jesus das Passwort im Namen von Jesus, da haben wir Zugang zu Gott und der Heilige Geist, der bringt dann die Botschaft und leitet uns, wie wir beten sollen. Was es im Neuen Testament gibt, ist eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da steht ein Genitiv. Das könnte heißen, die Gemeinschaft, die Gottes Geist ermöglicht und schenkt unter uns. Es kann aber auch übersetzt werden mit Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und in derselben Konstruktion gibt es Gemeinschaft Jesu. Eine Gemeinschaft, die Jesus schenkt, oder Gemeinschaft mit Jesus. Also es gibt eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist biblisch. Und dort sage ich jetzt ein bisschen gegen das, was ich eben gerade gesagt habe: Wenn ich mit jemand Gemeinschaft habe, rede ich vermutlich auch mit ihm. Von da kann ich sicher auch mal mit dem Geist reden oder zu ihm beten, wenn ihr wollt. Vielleicht löst sich so, dass in der Bibel Gebete meinen die Kommunikation mit jemandem, der nicht auf der Erde ist. Und der Heilige Geist ist auf der Erde, ist der Beistand, der Helfer, er ist jetzt da. Vielleicht kann ich mit ihm da durchaus mal reden. Ich mache das sehr, sehr selten. Was die Bibel überhaupt nicht hat, ist eine Anbetung des Heiligen Geistes. Also die gilt wirklich nur Jesus und dem Vater. Prüft das einfach mal. Und es gibt dieses nizänische Glaubensbekenntnis, damit dem Vater und Sohn zugleich angebetet wird. Ich kann das immer noch nicht bis zum heutigen Tag in der Bibel bestätigt finden. Wenn ihr die Offenbarung lest, der Vater sitzt auf dem Thron, Jesus auf dem Thron, der Heilige Geist ist vor dem Thron, nicht auf dem Thron. Er tut den Willen Gottes. Das sind Abstufungen. Ja, also von daher überprüft es einfach mal. Ich sage, einerseits kann man ihn nicht hoch genug schätzen, weil wir ohne ihn kriegen wir mit Gott nichts auf der Reihe oder Gott nicht mit uns. Andererseits, wenn man ihn zu sehr in den Mittelpunkt stellt, kann es auch unbiblisch werden oder wir geraten an etwas anderes. Ich bin immer dafür, dass wir die biblischen Schwerpunkte auch beachten. Jesus und der Heilige Geist. Wann ist bei Jesus vom Heiligen Geist die Rede oder redet er vom Heiligen Geist? Wenn wir den Evangelien lesen, dann finden wir zunächst mal, dass Johannes der Täufer von Mutterleib an schon vom Heiligen Geist erfüllt war. Das wird nur von ihm gesagt. Da beginnt was Neues. Und Gottes Geist ist immer Spezialist für was Neues. Schon bei der Schöpfung und auch wenn wir neue Menschen werden. Dann haben wir es bei Maria. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Dort wird Heiliger Geist auch mal als Kraft, wie als Synonym verwendet. Ja. Aber Heiliger Geist ist Person. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Auch da schafft Gott etwas völlig Neues, eine Neuschöpfung. Das konnte der Mensch nicht hervorbringen. Musste Gottes Geist wiederkommen, wie bei der Schöpfung am Anfang. Er schafft etwas Neues. Er bringt den Messias auf die Erde. Und ich bin der Meinung, dass Jesus da von Anfang an noch den Heiligen Geist hatte. Also er war von ihm ja gezeugt, klar. Aber ist euch vielleicht mal aufgefallen, dass er als junger Mann und so keine Wunder getan hat, keine Predigt gehalten hat? Nichts. Er war Zimmermann. Punkt. Und dazu brauchte es nochmal eine besondere Ausrüstung. Und die geschah, als er etwa 30 war. Das sagt die Bibel an 4 Stellen. Er wurde getauft Und nach der Taufe, nicht während, nach der Taufe tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist kam auf ihn herunter, fuhr auf ihn herunter in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in dem Augenblick begann der Dienst von Jesus. Kam dann noch die Versuchung und dann konnte er auftreten und sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zitiert er das Alte Testament. Und dann fängt er an zu predigen und Wunder zu tun. Erst nachdem er diese Ausrüstung mit Gottes Geist bekommen hat. Wir vertiefen das nochmal. Und dann ist ganz wenig vom Heiligen Geist die Rede, den Evangelien. Er sagt mir, ihr könnt um ihn bitten, der Heilige Geist gibt ihn gerne. Und sowas, so redet man von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber viel ist da nicht. Und dann fängt er an, vor der Kreuzigung von ihm zu reden, von diesem Helfer und Beistand, den die Jünger empfangen sollen. Und dann redet er nach seiner Auferstehung nochmal vom Heiligen Geist. Als sie fragen, wann kommt denn endlich Gottes Reich, jetzt bist du doch da auferstanden, dann müsstest du mal losgehen und so, sagt er, nee, was jetzt losgeht, ist, dass Gottes Geist kommt und ihr, wenn er gekommen ist, Kraft empfangt, so muss man das übersetzen. Und dann geht ihr erstmal los, ehe von Gott her das Reich Gottes kommt. Damit sagt er, das, was Jesus begonnen hat, kann nur durch den Heiligen Geist weitergehen. Deshalb redet er am Ende wieder, ganz konzentriert und häufig von ihm. Und was Jesus gesagt und getan hat, kann uns nur durch den Heiligen Geist erreichen. Jetzt sind wir bei dem Heiligen Geist für die Jünger. Wer ist der Geist für die Jünger? Er ist zunächst mal der, der Jesus gegenwärtig macht. Der Beistand, der Jesus vergegenwärtigt. So sagt Johannes 14, Abvers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster oder Fürsprecher Beistand geben, der bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Erklärt das dann noch ein bisschen was anderes als der Geist der Welt. Er bleibt bei euch, wird in euch sein, ihr kennt ihn. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Da merkt man, wenn er sagt, ich komme zu euch, der Geist kommt, dass das fast wie identisch ist. Also, dass Jesus im Geist kommt. Mutter sagt, Tröster, Fürsprecher, Beistand, Helfer, der zur Hilfe herbeigerufene. Dort ist völlig klar, dass es sich um eine Person handelt, so wie Jesus eine Person war. Völlig klar, Johannes 14 bis 16 kann man nicht anders verstehen, als dass Jesus von einer Person redet, die da kommt. Klar ist auch, dass Jesus zunächst der Beistand und Helfer der Jünger war. Das heißt, die Jünger konnten mit allem zu Jesus kommen, ihn fragen, er hat ihnen gezeigt, wie sie was machen sollen und so weiter. Er war bei ihnen, das war, jetzt geht Jesus weg. Und Jesus sagt, in dem Zusammenhang ist gut, dass ich weggehe, weil jetzt kriegt ihr jemanden anderes, einen anderen Helfer, einen anderen Ersatzbeistand. Nun gibt es im Griechischen zwei Worte für anders. Das eine heißt heteros, das kennt ihr in anderen Zusammenhängen. Das andere allos. Heteros meint andersartig, etwas von einer anderen Art. Ich erkläre es mal mit dem alten Bild so, wenn man einen alten Wagen hat oder Pflug und man spannt ein Zugtier davor, einen Ochsen und noch ein anderes Zugtier, ein Pferd. Dann würde dort alles stehen, weil Ochse und Pferd sind zwei unterschiedliche Arten von Tieren. Die ziehen zwar beide, aber sind deutlich zu unterscheiden. Wenn jemand vor dem Pflug oder dem Wagen ein Pferd und ein anderes Pferd steht, dann wird dort alles stehen. Ein Pferd und das andere Pferd. Das sind aber zwei gleichartige Pferde. Pferd ist Pferd. Und dieses Wort verwendet hier Johannes oder Jesus. Er sagt, ich bin der eine Beistand und jetzt bekommt ihr einen anderen Beistand von gleicher Art wie ich. Das heißt, er hat dieselbe Art, dieselbe Qualität wie Jesus. Er hat dieselben Eigenschaften wie Jesus. Er tut das weiter, was Jesus bisher getan hat. Und deshalb kann Jesus sagen, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch, nämlich durch den Heiligen Geist. Er ist also der Vertreter von Jesus, durch den Jesus zu uns kommt. Und er verlässt die Jünger nicht wieder. Er ist auf Dauer vorgesehen für immer, für alle, die mit Jesus leben. Er soll bei euch sein in Ewigkeit. Und von daher könnte man sagen, seit der Himmelfahrt ist das Zeitalter des Heiligen Geistes da, weil jetzt Gottes Geist auf der Erde wirkt anstelle von Jesus. Und so wie die Jünger bisher Jesus gekannt haben und sich mit ihm angefreundet haben und ihn immer besser verstanden haben, was er will, was er meint, was er sagt, was ihm entspricht, so wäre jetzt die Parallele, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, den Heiligen Geist immer besser kennenlernen, ihn immer besser verstehen lernen und merken, was er will und was er nicht will. Dass wir dort hineinwachsen. Es ist der Geist der Wahrheit. Der Geist, der Jesus bringt. Ein Nachteil von Jesus war ja, dass er immer nur an einer Stelle sein konnte. Ist vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn er in Galiläa war, hatten die in Judäa nichts davon. Fernsehübertragung gab es noch nicht. Der Heilige Geist kann tatsächlich überall sein, gleichzeitig. Das heißt, jeder Mensch auf der Erde, egal wo er ist, kann so mit Jesus in Verbindung sein, wie die Jünger mit Jesus in Verbindung waren, durch diesen Geist, wenn er da ist. Also, der Heilige Geist vergegenwärtigt Jesus. Er setzt es fort, was Jesus getan hat. Er ist Jesus in uns. Ihr könnt auch sagen, Jesus multipliziert in uns, weil er jetzt nicht bloß in Israel ist, sondern überall. Ihr könnt auch sagen, er aktualisiert Jesus in uns. Das Jesus-Update für heute heißt Heiliger Geist. Das wird neu draufgespielt sozusagen. Und dann haben wir Jesus gegenwärtig und das, was er will und was er kann. Das alles geht nur durch den Heiligen Geist. Und davon hat Jesus vor seiner Kreuzigung gesprochen. Wenn ich verschwinde, keine Sorge, es geht weiter. Ich bin durch den Heiligen Geist weiter da. Lebt mit ihm. Das ist also dieser eine ganz wichtige Aspekt. Der Heilige Geist vergegenwärtigt Jesus, aktualisiert Jesus, multipliziert Jesus unter uns. Und das andere ist, dass der Geist der ist, der Vollmacht gibt. Jesus sagt mal, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt Heiligen Geist, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn er sie behaltet, sind sie ihm behalten. Es gab große Aufregung vorher mal, als Jesus einem die Sünden vergeben hat, weil die sagten, die Frommen, das kann doch nur Gott. Und sie hatten recht. Vergeben kann nur der, an dem ich schuldig geworden bin. Wenn ich an Gott schuldig geworden bin, kann nur Gott vergeben, nicht jemand anderes. Wenn dir jemand 1000 Euro schuld und du sagst, woanders vergebt er das, dass es ihm schuld ist, brauchst du nicht zurückzahlen, würde ich es mit dir zu tun kriegen. Also die Vollmacht habe ich nicht. Das müsstest du vergeben, wenn du sagst, ich lasse sie dir geschenkt. Ja? Also Schuld vor Gott kann nur Gott vergeben, deshalb, Jesus konnte das, weil er Sohn Gottes war. Jetzt sagt er zum Beispiel, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann habt ihr die Vollmacht, im Namen Gottes Sünden zu vergeben. Und dann wisst ihr auch, wann ihr das tun könnt und ihr wisst auch, wann ihr es nicht tun dürft. So wie Jesus das wusste, wo er Schuld vergibt und wo nicht. Was wir heute in der Kirche so machen, so pauschal an die Sünden vergeben, das hat Jesus nie gemacht. Ich frage mich, wo diese Leute die Vollmacht her haben. Wir können es daran prüfen, ob sie auch sagen können, sind alle geheilt im Gottesdienst, ob denn alle geheilt sind. Daran merkt ihr, dass die Vollmacht da ist zur Sündenvergebung, so pauschal. Ich denke, wir haben nicht mehr Vollmacht, als Jesus hatte. Das ist meine Meinung. Wir sehen das anders. Aber das Wichtige ist, dass Gottes Geist eben diese Vollmacht gibt, die Jesus hatte. Und deshalb sagt er am Ende, ihr sollt meine Zeugen sein, und ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, bleibt in der Stadt sitzen, geht nicht los, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Lukas 24. Das ist ein Befehl. Ihr geht nicht los, bis ihr die Kraft bekommt. Das ist wie der Befehl, du fährst nicht Auto, bis du getankt hast. Ohne Benzin fährt es nämlich nicht. Oder den Heiligen Geist, macht nicht los, bleibt sitzen, bis ihr das habt. Ignorieren wir heute, wir machen sofort los, wir können ja alles, haben studiert. Ja? Dasselbe in der Apostelgeschichte. Jesus sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und so, oder werdet ihr meine Zeugen sein, überall. Also wenn wir tatsächlich in Gottes Mission unterwegs sein wollen, dann geht das nur mit Gottes Kraft. Wenn wir unsere eigene Frömmigkeit verbreiten wollen, das können wir selber machen. Und das ist das, was wir vorwiegend tun. Aber wenn wir Gottes Wort weitergeben wollen, Gottes Mission erfüllen wollen, dann geht das nicht ohne die Kraft, die Vollmacht des Heiligen Geistes. Dass Menschen von Gott erreicht werden, also tatsächlich, dass sie in Berührung mit Gott kommen, das ist nur durch Gottes Geist und Gottes Kraft möglich. Das kann ich menschlich nicht herbeiführen. Ich kann eine Evangelisation halten und versuchen, die Menschen zu manipulieren und emotional so oft zu wärmen, dass sie dann alle vorne zum Kreuz schwärmen. Aber du weißt sehr genau, dass das nicht der Weg ist, sondern wenn Gottes Geist sie nicht zieht und überführt, ist dein ganzes Gerede umsonst. Und dein ganzes psychologisches Geschick kannst du weglassen, weil es bringt nicht die göttlichen Resultate. Wenn das geschehen soll, muss Gott durch dich wirken. Menschlich machbar ist es, dass Menschen mit menschlicher Frömmigkeit infiziert werden. Das machen wir zu Genüge. Aber das ist noch nicht das vom Geist Gottes. Darum geht es auch nicht. Und wenn ihr mal im Neuen Testament lest, mit wem Jesus die meisten Probleme hatte, wer war das? Die Frommen. Nicht die Sünder, nicht die Gottlosen. Am meisten gekappelt, gestritten hat er sich mit den Frommen, die aus eigenem guten Willen und alles, die waren eifriger und eifriger als wir und alles. Aber es war menschlich und sie haben verpeilt, sie haben Jesus verpeilt auch. Weil der Heilige Geist führt zu Jesus, klar, dann erkenne ich ihn. Die meisten Trappel, die meisten Probleme hatte Jesus mit den Frommen. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat. Und deshalb ist der Heilige Geist so wichtig. Das mal so als erster Teil, wer ist der Heilige Geist? Hat er gesagt, er kommt unmittelbar von Gott. Als Gott anfängt zu sprechen in der Schöpfung, ist er unmittelbar dabei, was Gott ausatmet. Und dass das Wort Gestalt gewinnt, dass es geschieht, das ist immer schon Wirken des Geistes. Es ist Gottes Geist, der mit Gott auf engste Weise verbunden ist. Es ist der Geist, der in Jesus gewirkt hat, durch den er nur wirken konnte. Es ging nicht anders. Und die Jünger brauchten auch diesen Geist, den Jesus hatte, damit das, was Jesus angefangen hat, tatsächlich weitergeht. Und da ist Gottes Geist der, der Jesus vergegenwärtigt, aktualisiert, das Update macht für uns, dass wir mit Jesus auf einer Wellenlinie sind und mit ihm richtig in Kontakt sind. Und da ist der Geist, der uns Anteil, sage ich mal vorsichtiger, Anteil an der Vollmacht gibt, die Jesus hatte. Und in der er verkündigt und auch gewirkt hat. Und wenn wir das tun wollen, als sein Leib, die Gemeinde ist sein Leib, durch den Jesus weiter wirken will, durch den Jesus weiter verkündigen will und wirken will, dann brauchen wir genau diesen Geist, den Jesus hatte. Und darum wird es dann im nächsten Teil gehen, wie das ablaufen kann und wie Gottes Geist an uns wirkt. Soweit erstmal für jetzt. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Herr Jesus, du hast gesagt, dass der Vater den Heiligen Geist gerne gibt, denen, die ihn darum bitten. Und du hast so viel geworben um den Geist, dass er nötig ist, dass wir ihn kriegen können und sollen. Dass er da ist mit allem, was er geben möchte. Danke, dass es auch für uns heute gilt, dass dein Geist heute für uns da ist. Dann hilf uns bitte, dass wir nicht nur davon hören und reden, sondern tatsächlich ihn empfangen, wo das noch nicht der Fall ist, und auch lernen, mit ihm bewusst und zu deiner Ehre, Jesus, und mit dir zur Ehre des Vaters zu leben. Und ich bitte dich, dass das, was jetzt von dir war, oder das, was für uns persönlich wichtig war, dass das im Herzen bleibt, dass du es bewahrst, dass es wächst und dass es Frucht bringt. Amen.